Ja, erstmal Dankeschön. Herzlichen Dank für alle drei Referate. Aber ich möchte doch sagen, ich glaube, es beißt sich alles etwas an bestimmten Aspekten fest. Und ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, es geht ja um Identität und Diskriminierung und gerade bei einem Ökumene-Gespräch, dass sich das dann auch etwas in Richtung der Kirchen und der ganzen Glaubensgemeinschaften richtet. Was Sie angesprochen haben, ist ja letztlich eine Frage der Identität und Diskriminierung unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Es ist doch eine erhebliche Unsicherheit, heute festzustellen. Daraus ergibt sich meines Erachtens diese enorme Zunahme auch an Verrechtlichungen müssen. Wenn wir eine, und das ist eine Aufgabe von uns allen und nicht nur von den Politikern, ja, dass wir mal in einen Prozess eintreten, quasi nach dem Motto Quo Vadis. Daraus ergibt sich dann vieles. Aber ich würde gerne, wie gesagt, auch bezüglich Identität und Diskriminierung zwischen den Kirchen, den Religionsgemeinschaften noch etwas hören. Danke.
Geht Ihre Frage an eine bestimmte Person oder an alle drei? Okay.
Tja, wo machen wir denn da auf?
Wo? Na gut, also es ist eine Forderung. Es ist so, also Ökumene ist ja ein wunderbarer Prozess. Ich bin, glaube ich, die Älteste hier oben, schlicht und einfach auch nochmal von einer Großmutter erzählen. Da war ganz klar, dass man nicht beim protestantischen Bäcker kauft. Das war eh klar. Ja. Also über diesen Punkt sind wir einfach raus. Und wir sind über viele Dinge raus, ganz wunderbar. Auch über auch das Thema Mischehe, ja, das ist eine, also schon der Ausdruck ist, okay, der Ausdruck ist ja nicht notwendig diskriminierend, aber enthält ungute Implikationen. Dennoch, also wenn wir denn streiten sollen, verstehen, dann streiten wir jetzt auch mal. wofür ich eintrete, wäre, dass jede Kirche, ich bin nicht die katholische Kirche, im Gegenteil, ich habe manches, vieles sogar mittlerweile auszusetzen. Aber zum Beispiel das Recht der Definition, greife ich mal rein. Wer Priester wird, glaube ich, gibt es Argumente, die nicht über die normale Gender-Theorie auszuhandeln sind. Verstehen Sie so? Das heißt, ich würde nicht unbedingt jetzt im Duktus der heutigen feministischen Diskussion gleich sagen, das wird abgeräumt. Sondern was man einfordern kann oder muss, wenn man jetzt wirklich gut in der Argumentation bleibt, ist, glaube ich, erstmal zu verstehen suchen und auch die Argumente nachzuverstehen suchen, warum eine Repräsentanz Christi, jetzt gleich wirklich mal greife ich einfach in die Theologie rein, warum die Repräsentanz Christi im Kult sondern warum sie begründet sein kann, vielleicht ist es falsch, aber sie kann im Evangelium begründet sein. Und da kann man sich nicht, glaube ich, daraus rausreden, dass es damals eine Sitte der Zeit ist, denn es ist ein unglaublich entscheidender Vorgang. Es gibt Dinge, die absolut zeitgebunden sind, völlig klar, aber da fängt ja schon die Diskussion an. Also was ich eher fragen würde, ist, wie viel Respekt räumt man einer anderen Auslegung ein, ohne ihr zu unterstellen, sie ist halt ewig von vorgestern. Ja? Das ist jetzt eine negative Frage, ich sage es immer positiv. Das heißt, wie viel kann man abgewinnen einer nicht zeitgeistigen oder jetzt heute sozusagen aktuellen Theorie? Gerade in der Frage nochmal ein Widerspruch, der vielleicht Dinge aufmacht, die man vorher nicht sieht. Und da würde ich mich in eine Diskussion gerne reinwerfen. Aber nicht unter dem Stichwort, ich bin jetzt prämodern, verstehen Sie? Da fühle ich mich diskriminiert. Ich würde gerne als Argumentationspartnerin akzeptiert werden. Ja? Also einfach mal ein Angebot und da gehe ich auch gerne rein, verstehen Sie? Vielleicht habe ich ja Unrecht, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht kapiert hätte. In dem Sinne, glaube ich, sind Kirchen erstmal auch, haben sozusagen ihren eigenen Thesaurus, also ihr eigenes Reservoir an Argumentation und das würde ich gerne geschätzt wissen. Ja, die Orthodoxie auch. Mit Orthodoxie habe ich wenig Verbindung, aber da gibt es Diskrepanzen, die würde ich noch nicht mal zwingend ausräumen wollen. Kann es eh nicht, ja. Aber der sozusagen die Überlegung, dass da mehr dahinter ist als ein Verschlafenhaben der Moderne, die würde ich unterstellen. Ja, ist eine Unterstellung. Also das war jetzt sozusagen der Fehdehandschuh, wenn Sie es denn schon wollen.
Ja, ich glaube, um Verschlafen geht es auch nicht. Das ist viel ernster als Verschlafen. Und es gibt darauf keine einfache Antwort. Also das Recht auf Religionsfreiheit in Gesellschaften unseren Typs schließt ein, dass die Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten intern regeln, mit bestimmten Grenzen. Im Fall der katholischen Kirche, weil sie eine weltweit organisierende Organisation ist, in die ein Staat sowieso nicht besonders gut hineinregieren könnte, mit gravierenden Konsequenzen. Und das Priesteramt ist eins davon. Die eigene kirchliche Gerichtsbarkeit ist eine andere. Und ich glaube, ich persönlich finde das zu harmlos zu sagen, es geht um die Frage, welchen Respekt man einer anderen Auslegung einräumt. Es gibt im letzten Kursbuch, das ist nicht dafür bekannt, sich mit Fragen der Theologie so intensiv zu beschäftigen, aber das letzte Kursbuch trägt den Titel Religion, zum Teufel? Und darin gibt es einen Beitrag von einem katholischen Theologen, Gregor Maria Hoff, zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche. Und er sozusagen meint, dass es eine genuine Verbindung gibt mit einem bestimmten Verständnis des Priesteramtes, einem bestimmten Verständnis des Abschließens dieser Kirche auch in rechtlicher Hinsicht und dem, was da vorgefallen ist und so lange systematisch von Vorgesetzten sozusagen gedeckt wurde, also von den Verantwortlichen. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass das zu harmlos ist, zu sagen, es geht einfach um Respekt gegenüber anderen Auslegungen. Trotzdem wird man daran nicht einfach was ändern können, weil diese Kirche eine global verfasste ist, weil es auch ein heikles, gefährliches Geschäft ist, jetzt zu meinen, man könnte Religionsgemeinschaften staatlich gleichschalten, ja, also sozusagen in die richtige aufklärerische Richtung zwingen. Das funktioniert irgendwie nicht. Die Dinge, die Veränderungen müssen auch von innen her kommen. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie wir uns positionieren zu diesen Fragen, tragen wir auch bei dazu, wie bestimmte Entwicklungen von innen her vorangetrieben werden können oder wie sie blockiert werden. Und wenn man sozusagen immer nur auf die berechtigte andere Auslegungstradition verweist, sozusagen, glaube ich, tut man den Bestrebungen aus innen heraus nicht unbedingt einen Gefallen. Und ich finde schon, ich habe mich lange nicht mehr intensiver mit theologischen Fragen beschäftigt. Dieser Artikel von Hoff, den ich jetzt vor kurzem gelesen habe, hat mich sehr beeindruckt. Ich finde schon, dass man die Frage stellen muss oder dass es, also für mich liegt es auf der Hand, dass eine Ableitung des Rechtes zum Priesteramt sozusagen aus einem biblischen Text und aus der Tatsache, dass die Apostel Männer waren, dass das eine massive Essentialisierung von Männlichkeit und eine Aufwertung von Männlichkeit ist, die sich dann auch in der kirchlichen Praxis niederschlägt. Und das halte ich für ein Problem. Und trotzdem kann ich es nicht einfach quasi per Gesetz, wenn ich es könnte, verändern. Aber man kann es benennen als ein solches.
Frau Göring-Eckardt, möchten Sie sich auch einschalten?
Gerne. Ich war auch sehr dankbar, dass Frau Bourab-Saar vorhin schon die Rolle der Kirchen hier thematisiert hat. Ich finde, Sie haben... Wo ist jetzt unsere Fragerin? Sie haben völlig recht, da sitzt sie genau. Sie haben völlig recht damit in diesem Kontext. Und vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, wir sind nicht so weit, dass alles ganz einfach wäre, auch nicht ökumenisch. Also selbst die Mischehe, über die wir heute so ein bisschen lachen, ich bin Mutter und Schwiegermutter einer Mischehe. Und für die beiden, die geheiratet haben, war das alles ganz okay. Ja, so dieses war kompliziert. Und zum Glück haben die beiden Pfarrer das irgendwie so geregelt und gemacht, dass es ganz in Ordnung war. Und trotzdem war es für die eine eben kein Sakrament. Und für den anderen war klar, er musste versprechen, dass die Kinder katholisch getauft werden. Im normalen Leben leben die ein ökumenisches Leben und sagen, jetzt einigt euch halt, damit wir so ein Gewürge nicht machen müssen. Aber es ist nicht so, dass wir schon irgendwie es alles ganz leicht haben. Noch nicht mal in diesen kleinen Dingen. Und Sie haben was über das männliche Priestertum gesagt, da will ich gar nichts hinzufügen. Es gab ja auch eine ganze Reihe Artikel dazu, dass beides miteinander zu tun hat. Und ich kann schon gar nicht als Evangelische hineinreden und sagen, es wäre doch viel besser oder es wäre irgendwie moralischer oder zeitgemäßer. Darum geht es gar nicht. Ich habe die Ehre, Freude und Aufgabe gehabt, für meine Kirche bei dem Deutschlandbesuch von Johannes Paul II. Im Erfurter Augustinerkloster so eine kleine geistliche Rede zu halten. Und da habe ich über die Frauen im Christentum gesprochen. Und die protestantischen Frauen, die haben alle locker genickt. Und die katholischen Frauen, die da saßen und welche, die das am Fernsehen gesehen haben, die haben mir hinterher eine wirklich Unzahl von Briefen geschrieben oder mich darauf angesprochen, dass ich für sie gesprochen hätte. Hatte ich gar nicht vor, habe ich aber offensichtlich. Weil ich die Freiheit hatte, diesem Papst zu sagen, dass mit den Frauen, das wird auf Dauer nicht so weitergehen, auch nicht mit dem Priesteramt. Und es hat nichts mit Erhebung zu tun gehabt, für mich überhaupt nicht, weil ich wollte gar nicht reinreden. Ich fand, ich stehe da als Frau und stehe da als evangelische Frau für meine Kirche, wo das Priestertum eine Selbstverständlichkeit stand, da übrigens auch als Nicht-Theologin, weil Sie haben das vorhin freundlicherweise verschwiegen. Ich habe mein Studium nämlich nicht abgeschlossen, sondern als Laien, und wir haben das Priestertum aller Getauften. Und das ist etwas, wofür ich dort stand und was ich dort vertreten habe. Und trotzdem sagen die katholischen Frauen übrigens, sie haben für uns mitgesprochen und haben sich dafür bedankt, was ich irgendwie persönlich ganz schräg fand. Ich will aber auf einen Zuruf aus der ersten Reihe eingehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie haben mich gesagt, EuGH, wenn wir über diese Frage und die Kirchen reden. Und wahrscheinlich meinen Sie das kirchliche Arbeitsrecht, ne? Und diesen Kontext kann man natürlich nicht ganz weglassen. Da geht es nicht um den Priesterberuf, bisher nicht. Aber es geht natürlich jetzt um die Frage, was ist eigentlich Verkündigungsdienst und was ist nicht Verkündigungsdienst und inwieweit kann das kirchliche Arbeitsrecht aufrechterhalten werden und in welchen Bereichen. Ich finde das eine der politisch schwierigsten Geschichten, so dass es nämlich diskriminierungsfrei ist, Art 1 und Art 2, natürlich vor allen Dingen auch gut funktioniert. Und das sage ich jetzt als Ostdeutsche, die sich sehr dafür engagiert, dass konfessionelle Schulen und Kindergärten eine Chance haben, in einem Kuratorium sitzen, wo ganz klar ist, wir sind so wenige Christinnen und Christen, dass die Frage, ob die evangelische Schule oder die katholische Schule eigentlich eine Daseinsberechtigung hat, vor allen Dingen für die ganzen Kinder, die überhaupt nicht konfessionsgebunden sind und nicht christlich sind und so weiter, in diesem Kontext eine sehr wichtige Rolle spielt. Und wir schlagen uns mit der Frage rum, haben wir nur Lehrerinnen und Lehrer, die auch getauft sind oder eben nicht und die dann auch noch Kirchensteuer bezahlen, das kommt ja dazu. Und was bedeutet es, sich da zu entscheiden? Im Krankenhaus ist gleich noch ein bisschen schwieriger. Ist eigentlich die Schwester am Krankenbett im Verkündigungsdienst, ja oder nein? Und das EuGH hat dazu ja ein sehr scharfes Urteil gefällt, mit dem jetzt umzugehen ist. Aber das ist auch ehrlich mal erstmal keine politische Entscheidung, sondern eine juristische.
Frau Gerl-Falkowitz wollte gerne noch direkt darauf reagieren und dann habe ich auch schon den nächsten Frager im Blick.
Ja, danke für die Antworten. Die Machtkonstellation, ja. Also ich kenne Hoff, den Artikel kenne ich nicht, aber der Mann hat ja leider nur recht. Also es ist völlig eindeutig, dass es einen Klerikalismus gibt, den ich kenne Ihre eigene, also sozusagen die evangelische Problematik zu wenig, erlaubt mir da auch gar kein Urteil. Aber da gibt es einen Klerikalismus, das ist mit Händen zu greifen. Und nicht nur im Sinne des Missbrauchs, das ist ein Tal der Buße und der Tränen und das ist nicht in einem Jahr ausgestanden. Das wird ganz tief gehen, ganz tief gehen. Und wenn es denn gelingt, hoffentlich das überhaupt in den einigermaßen zu bearbeiten. Aber grundsätzlich natürlich in Machtballung, selbstverständlich, und sakral erhöht. Ja, das gilt es nicht zu verteidigen. Aber Aber was ist trotzdem, nicht trotzdem, sondern ich möchte einfach mal einen ganz anderen Schrank aufmachen. Das ist auch nicht ein Problem katholisch-evangelisch, sondern das ist, glaube ich, ein Problem der überhaupt des Selbstverständnisses unserer Kultur. Umgang mit Frau, da sind wir uns völlig einig, aber ich bin nicht einig in der Weise, wie das geschehen soll. Ich plädiere grundsätzlich, ich habe dazu auch was geschrieben, für einen Differenzfeminismus. Das ist auch nur ein Wort. Aber ich plädiere wirklich dafür, und zwar gerade im Sinne, dass Frauen nicht einfach nur machen und nachahmen und dann auch wieder Priesterinnen sind, was sowieso etwas eigenartig ist. Man würde auch von der Tradition Israels überhaupt abweichen, das muss man auch mal überlegen. Sondern es geht ja natürlich viel tiefer und das kann auch hier gar nicht ausdiskutiert werden. Aber Differenzfeminismus ist, glaube ich, etwas, was uns schlicht und einfach mal ins Haus steht. Damit verstoße ich gegen eine große sozusagen Vorgabe, nämlich die Gleichheit zwischen Mann und Frau einzufordern. Das ist für mich eine Rechtsgleichheit, ist selbstverständlich, sonst säße ich auch nicht hier. Die Gleichheit der Chance, die Gleichheit der Bildung, die Gleichheit des Rechtes, daran geht gar kein Weg mehr vorbei. Übrigens auch an den Migrantenkulturen nicht, die ja immer schön, auch die haben auch immer wieder so ihre eigenen Häuser, da langt man nicht so ganz gerne rein. Aber es ist kein Vorwurf, ist eine Feststellung. Aber in dem Sinne ist die Frage, also nicht die Egalität, glaube ich, die haben wir jetzt wirklich seit 50, 60, 70, 100 Jahren genau genommen nicht durchgefochten, auch nicht beendet. Aber die zweite Frage, die sich nochmal elementar anschließt, heißt nicht nur Egalität, sondern auch wie viel hat die Differenz. Und das ist eine Menge Aufgabe zu leisten. Übrigens gerade nochmal aufgrund des Christentums. Ich muss nicht sämtliche klerikalen Positionen einnehmen, um mein Frausein nochmal auszuleben. Also da tut sich, glaube ich, wirklich auch mal eine Differenzlinie auf. Dass die Agenda der katholischen Frauenbünde begeistert ist, die ist auch begeistert, wenn ich spreche. Dass die begeistert ist, wenn man über die christlichen Frauen redet, ist eh klar. Und dass sie genau das fordert, ist auch klar. Aber das ist immer, diese Klarheit ist mir zu klar. Das heißt, da ist immer noch nicht ganz, ganz deutlich. Also gerade wenn man, ich gebe keine Beispiele jetzt, gerade aber wenn man in die Geschichte der Frauen, also die Frauenbewegung beginnt nicht im 19. Jahrhundert. Das ist eh schon so ein Irrtum. Die beginnt mit Paulus, die beginnt mit Jesus, wenn man es genau nimmt. Die beginnt übrigens mit dem Judentum, ja, auch da schon. Und wenn man da mal richtig reinschaut, hört das mal auch mal auf mit dieser beständigen, larmoyanten Position, dass man immer nur auf die Seite der Unterdrückten oder Dienenden gehört hat. Das Judentum hat Richterinnen, die Gerichtsbarkeit ausüben, etc. Auch das Mutterdasein ist nicht einzig die Aufgabe der Frau. Warum hat das Christentum, ganz kurze, winzige Katechese, überhaupt geschafft, sich gegen die antiken Kulturen durchzusetzen, weil es genau die Frau entkoppelt hat von diesen Momenten, absolut entkoppelt hat. Und das heißt immer noch nicht, und das ist eben diskutabel, ob die Freiheit der Frau darin beruht, und da muss ich jetzt auch in der Tat gegen das Evangelium Stellung nehmen, wenn ich das tue, indem ich sage, Jesus hat das nur noch nicht gekonnt oder nicht kapiert oder als zeitgenössischer Jude einfach war nicht in der Lage. Dann habe ich aber eine Rückfrage an die Interpretation der Gestalt Jesu. Ja? Das heißt, positiv nochmal gesagt, wo wäre christlich entfaltet sowas wie ein Differenzfeminismus in einer sehr weitaus differenzierteren Position nochmal zu vertreten, und dazu brauche ich nicht Priesterin sein. Ich weiß, dass ich Sie jetzt gegen mich aufbringe, das ist aber wurscht. Es ist mir deswegen gleich, weil das kann man nicht in zwei Sätzen sagen. Dazu muss man sehr lange und sehr intensiv arbeiten. Und beide Kirchen arbeiten nicht daran, meine eigene eingeschlossen. Nicht. Also da bin ich für jede Kritik offen. Echt. Aber ich sehe einfach eine andere Vorgabe. Egalität ist, glaube ich, nicht mehr das, also jedenfalls Mann, Frau, Egalität ist nicht mehr, glaube ich, das zwingende Problem. Aber wie viel hat die Differenz? Da ist nochmal eine andere geistesgeschichtliche Qualität. Und die buchstabieren wir nicht aus, aber unser Problem. Aber die gibt es auszudiskutieren.
Ich würde gerne noch eine zweite Frage mit hineinnehmen in die Diskussion.
Zunächst herzlichen Dank für die sehr profunden Vorträge von Ihnen dreien. Ich nehme mir heraus, in dieser Halle an diesem Ort und in dieser Stadt, die meine Heimatstadt ist, einmal ein bisschen in die Kirchengeschichte auszuholen. Und das unter dem Zeichen das Kreuz mit dem Kreuz. Wenn Sie das allererste dieser zeitlich zugeordneten 7 Bilder an der Wand nach hinten anschauen, sehen Sie die heilige Elisabeth, die zu ihrer Zeit als Zeitgenossin des Franz von Assisi und in Eisenach schon mit seinen Minderbrüdern in Berührung gekommen, ein Ideal zu leben versucht hat, als Fürstenwitwe, das sozusagen die Minderen auf eine Stufe setzte, die sie nicht mehr als die von den Majores Diskriminierten sehen ließ, sondern die sie sozusagen christlich in den Stand hoben, in den sie eigentlich gehören. Und ich meine, die Kirchengeschichte täte gut daran, nicht nur den symbolisch von dem neuen Papst gewählten Namen, sondern auch die Lebensgeschichte dieses Heiligen einmal ins Gedächtnis zu rufen. Er ist unglaublich aktuell und in einer Gesellschaft wie der unseren werden nicht nur Minderheiten diskriminiert, denen man äußerlich ansieht, dass sie vielleicht zunächst einmal nicht dazu gehören, weil sie hier nicht geboren oder in einer Familie groß geworden sind, die noch dazu dann religiös oder areligiös sie geprägt hat, individuell, sondern wir leben mit Menschen zusammen, die eben auch wegen ihrer Armut, und zwar wegen ihrer materiellen Armut, der Wohnungslosigkeit oder der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung schon diskriminiert werden. Und es ist politisch durchaus auch heute noch an der Tagesordnung zu sagen, ja, die da unten, die sind ja selbst dran schuld. Ich möchte Sie wirklich bitten, dass Sie mit all dem, was Sie zu sagen und auch weiter zu denken haben, genau diese unglaubliche Spannung, die vor 800 Jahren mit diesem Heiligen, diesem kleinen Heiligen, der sich als Minores oder als Minor mit den Fratres Minores zu seinen Lebzeiten rund 40.000, die schon in die Welt, in die europäische Welt damals ausgestrahlt waren, verbunden wissen. Ich möchte, dass dieser Geist, dieser christliche Geist auch wach bleibt und dass er zu den Identitäten der Christenheit heute gehört, egal wie sie sich konfessionell, ökumenisch oder auch abgespalten verstehen.
Vielen Dank. Das war jetzt eher ein Kommentar. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu einer Frage. Dann nehmen Sie das wahr, indem Sie einfach ans Mikro gehen.
So, ich spreche mal als die jüngere Fraktion hier. Ich habe generell mal eine Frage auch zu Diskriminierung. Das schließt auch so ein bisschen zu dem Feminismus an, den Sie angesprochen hatten. Ich erlebe es halt neuerdings, dass halt das Thema Diskriminierung halt immer wieder so ein bisschen mittlerweile zum Trend wird, dass Leute Diskriminierung praktisch für sich nutzen, um halt alles auf gut Deutsch gesagt auf die Goldwaage zu legen. Mir wird das zum Beispiel im Alltag bewusst, wenn jetzt ein Alltagsbeispiel von mir, ich halte einer jungen Frau in unserer Schule auch die Tür auf und ganz normal, weil ich es so gelernt habe von Haus aus, nicht weil ich sage, die Frau ist jetzt schwach und sie könnte sich nicht die Tür aufhalten, sondern weil ich sage, ich bin höflich und ich mache das ganz normal. Und sie sagt dann zu mir, ja, du hast ja Frauen und du denkst, wir sind schwach und das ist nur ein Einzelbeispiel. Und das ist so auch, wo ich in den sozialen Medien sehe, ist so ein gewisses Problem, nicht nur bei Feminismus, auch bei dieser Diversität, die wir da haben. Wir haben über 58 Geschlechter und
noch viel mehr.
Ja, Entschuldigung, das war jetzt neuester Stand. Wir hatten das auch im Unterricht neulich. Also tut mir leid, wenn ich mich da verhauen habe, aber das ist nur ein Eckpunkt. Und das wird halt von sehr vielen Leuten heutzutage genutzt, um halt gegen ganz normale Sachen irgendwas zu sagen. Sei es jetzt die Tür aufhalten oder sei es, dass es jetzt nur Männer- und Frauentoiletten gibt. Ja, das sind Alltagsbeispiele und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll, wenn das immer so weitergeht und sich zuspitzt, wie das mit der Religion vereinbar ist und oder auch wie das mit der Politik vereinbar ist. Und da habe ich dann so meine Frage, wie man damit umgehen sollte.
Also die Frage, inwieweit Diskriminierung als politisches Instrument eingesetzt wird, um eine bestimmte Position zu behaupten. Ist das jetzt an eine bestimmte Person oder an alle drei?
An alle drei.
Okay, alles klar.
Bitte, Frau Burratza.
Also ich, Ich würde sagen, damit muss man leben. Als ich hier in Marburg studiert habe, ich bin hierher gekommen, 78, und habe dann bis 85 diese beiden Fächer hier studiert. Und im Grunde genommen trieben uns ähnliche Fragen um. Damals ging es vielleicht um die Frage des in den Mantel helfens. Und natürlich haben wir damals, wir Studentinnen und ich eingeschlossen, protestiert, ja, weil wir gegen diesen sozusagen Gestus, weil wir diesen Gestus der Höflichkeit auch als einen Gestus der, ja, Überlegenheit interpretiert haben. Und wir haben uns auseinandergesetzt mit dem Mann und dem, haben anstelle des kleingeschriebenen Mann das kleingeschriebene Frau verwendet und so weiter und so fort. Die Dinge kehren in neuer Gestalt wieder. Es kommen neue Fragen dazu, es kommen neue Erfahrungen dazu. Aber diese Fragen werden schon sehr lange im Alltag irgendwie ausgekämpft, und ich glaube, das muss auch so sein, und damit muss man leben. Ja? Das tut, glaube ich, niemandem wirklich weh, sondern es sind eben Auseinandersetzungen, die muss man führen. Aber ich würde es gerne als Anlass nehmen, zu diesem Differenzfeminismus was zu sagen. Also wir haben da eine unterschiedliche Position, jedenfalls in Teilen, auch vielleicht unterschiedliche Geschichten im Umgang mit dem, was als Feminismus jeweils sich aufgestellt hat. Natürlich kann es nicht darum gehen, Männer und Frauen pauschal sozusagen gleich zu machen. Das wäre ja absurd, ja. Und ich liebe es, meine Differenz auszuleben in der Erotik und was weiß ich, wo auch immer, ja, in allen Bereichen, in denen mir danach ist. Aber ich möchte diese Differenz nicht festgeschrieben bekommen auf einer institutionalisierten rechtlichen Ebene. Und die katholische Kirche ist natürlich ein Rechtssystem auch, die das festschreibt. Also es ist dann nicht eine Frage, wenn man das Priesteramt jetzt öffnen würde, ich will damit das Thema dann auch wieder beenden, weil das vielleicht dann auch zu spezifisch ist, aber wenn man das Priesteramt öffnen würde, dann könnte man sehen, wie es in Anspruch genommen wird von Frauen und Männern, ob die ihre Differenz ausleben wollen, ob die Frauen vielleicht eine andere Form des Priesteramts leben wollten oder ob sie vielleicht lieber das von Männern praktiziert haben wollen und. Dann könnte man sehen, wie die Differenz der Menschen vielleicht auch sich in einer Differenz der Geschlechter irgendwie dokumentiert, und in der Erotik dokumentiert sie sich auch so, klar, und das ist auch schön so. Aber in dem Moment, wo das sozusagen juristisch, egal von welchen Juristen, ob von den staatlichen oder von den kirchlichen, festgeklopft ist, verankert wird, institutionell begründet, legitimiert wird mit einer Tradition. Das ist im Übrigen im Judentum und im Islam nicht anders. Da finden wir es dann weniger plausibel, wenn von der Gleichwertigkeit im Unterschied zur Gleichheit gesprochen wird, etwa im islamischen Kontext. Das ist schon ein Unterschied zu der Möglichkeit, seine Differenz zu leben, die sich dann vielleicht auch als eine Differenz von Männern und Frauen manifestiert, aber eben sich so herstellt und nicht von vornherein so festgeschrieben wird. Und dazu kann dann auch das Türöffnen gehören, wenn man da drin Spaß hat. Und vielleicht in der Zwischenzeit macht es mir auch Spaß, wenn jemand mir die Tür aufmacht. Unangenehmer wird es schon, wenn jemand in der Straßenbahn aufsteht. Dann
ist es ein anderes Thema. Also ich will zum Differenzfeminismus gar nicht viel hinzufügen, da bin ich völlig der Meinung von Frau Buhab. Vor allen Dingen, ich glaube, es geht ja darum anzuerkennen, Frauenrechte sind Menschenrechte und die sind universell und die sind unteilbar. Und was dann darauf an Differenz passiert, da kann man sich irgendwie ja entscheiden, kann handeln und so weiter. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass die Priesterinnen sein müssen, um dieses oder jenes zu tun, aber vielleicht eine andere schon. Und trotzdem ja, obliegt es mir ja nicht, das durchzukämpfen, glücklicherweise. Und Tür aufhalten finde ich super. Können Sie gerne machen bei mir nachher, wenn Sie schnell genug sind. Ich wollte Ihnen nur einen Vorschlag machen. Wenn Sie fertig sind mit Studieren und wenn es dann darum geht, welchen Job Sie bekommen, welchen Aufstieg Sie nehmen, und dann ist eine Frau, die möchte die gleiche Leitungsposition haben wie Sie, lassen Sie sie einfach vor. Weiß ich es so gelernt?
Ja, Frau Gelb-Falkowitz.
Ich würde eben gerade gerne runterkommen von der juristischen Festschreibung. Die ist da, klar, die ist da. Aber mir geht es jetzt darum, verstehen Sie, man kann jetzt eine künstliche Diskussion entfachen. Ich finde sie gar nicht künstlich.
Es ist eigentlich eine theologische Diskussion. Und solange wir die über juristische Fixierungen ablaufen lassen, kann man nur immer sagen, also haben Sie auch recht. Aber theologisch haben Sie nicht recht. Und ich weiß, dass wir hier ein ökumenisches Gespräch führen. Und deswegen ist ja auch, ich empfinde jetzt meine Position hier eigentlich so, dass ich erstmal auch einen Standpunkt vertrete, der jetzt nicht evangelisch ist, im Sinne der Interpretation des gemeinsamen Priestertums. Ja? Können wir jetzt nicht ausdiskutieren, vielleicht sagen Sie auch, dazu bin ich jetzt nicht gekommen. Ich werbe aber dafür, mal die Seriosität einer theologischen anderen Auslegung zumindest mal in Bedacht zu ziehen. Ja? Also, dass es eine juristische Verankerung gibt, die auch änderbar ist, das ist mir klar. Aber die theologische Diskussion ist damit nicht erschöpft. Und die rege ich an, weil ich glaube, dass je mehr wir, sagen wir mal so, ich kann das Thema auch nicht, ich kann es nicht beantworten. Es gibt Dinge, die ich nicht auflöse. Also auch für mich nicht, kann ich nicht. Ich habe für mich keine sehr gute Antwort. Deswegen würde ich sie Ihnen auch gerne sagen, aber ich habe sie nicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass in der Memoria der Kirche etwas läuft. Vielleicht legt sie es selber extrem schlecht aus und im Moment hat sie ganz schlechte Karten. Und trotzdem glaube ich, es ist theologisch nochmal sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn ich jetzt gerade nochmal sage, und da treffe ich, glaube ich, auf ein ökumenisches Verständnis, dass Entscheidungen Jesu in entscheidender Stunde nicht zeitgenössisch interpretierbar sind. Das muss man entkräften. Das muss man entkräften. Auch der Einwand, dass im Abendmahlsaal vermutlich Frauen drin sind, ist locker. Den kann ich fallen lassen, weil sie sind nicht erwähnt, dann sind sie erstmal auch nicht diskutabel. Das heißt, man muss an die Gestalt Jesu dran. Und nicht an die Frage, was hätte er getan, wenn er heute leben würde. Das hat Heiner Geißler auch schon probiert, hätte auf gar keinen Fall Atomkraftwerke betrieben. Also das sind einfach müßige Dinge. Und auf der Ebene, da bin ich eigentlich, sag ich mal, das finde ich gut, wenn man das macht. Das finde ich gut, wenn man das macht, weil es dann dann geht es wirklich in einen Ernst mal auch der Botschaft drüber und die Frage, wie gehen wir auch mit der Gestalt Jesu um? Ich könnte mir auch eine Jesa Christa wünschen, ja, auch möglich, aber dann kann ich mir es wünschen. Das heißt nochmal, wie verpflichtet sind wir? Das, glaube ich, ist eine ökumenische Übereinstimmung. Wie verpflichtet sind wir ad fontes? Ad fontes, was sind die Quellen? Hier gibt es Entwicklungen, ganz klar, das kleinste Korn wird irgendwann mal auf einen Baum und ich muss nicht immer wieder zum Senfkorn zurück. Ist ja auch läppisch. Selbstverständlich gibt es Entfaltungen. Aber ich kann ja mal fragen und ich muss in die Gründergestalt zurück und die ist sperrig genug. Ich plädiere einfach für die Sperrigkeit Jesu an dieser Stelle und zwar nicht, weil ich sie verstehe, ich bin auch nicht der Ausleger, was bin ich denn? Aber dieser Wunsch, ihn in dieser Weise also dem anzugleichen, was wir uns von ihm wünschen würden, quod non, er tut es halt nicht. Und das finde ich ernsthaft. Und zwar nicht, weil es eine Diskriminierung von mir ist, das heißt, aus dem Gedanken müsste ich mal raus. Ich muss überhaupt mal raus aus dieser Schattenexistenz, die mir da sozusagen beständig unterstellt wird. Ja. Ich war in Dresden auch in einem Exotismus. Ja. Religionsphilosophie, dann war ich noch katholisch, das ist ja exotisch bis Ultimo. Und beständig dieser Schatten, sozusagen, der einen begleitet, jetzt kommen die Zuschreibungen. Ja. Die verteidigt ja nur, die ist ja nur geprägt, die kann ja gar nicht anders. Ja. Das heißt, man verhindert im Wesentlichen nochmal ganz elementare Auseinandersetzungen, die tatsächlich bis in den Boden meines Frauseins gehen, in den Boden des Mannseins. Und das verhindert man, weil man sagt, das darf ja gar nicht sein. Das ist jetzt keine Klage. Ich will nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht im Umgang mit, ich nenne es nochmal einem Thesaurus. Also einem, es ist auch ein reflektierter Thesaurus. Ich weiß nicht, ob wir so tolle Theologen heute haben, wie sie im ersten Jahrhundert da waren. Das weiß ich nicht. Also ich könnte ein paar nennen, da hätte ich keine Äquivalente heute. Aber die Kirchenväter sind schon sehr gut drauf. Und die haben schon sehr gut die damalige Anthropologie im Grunde genommen ausgehebelt. Deswegen würde ich da erstmal trauen, ja, unbeschadet ihrer Tradition. Es ist ihre Tradition, sie haben ein anderes Kirchenverständnis, selbstverständlich. Why not? das ist die Frage, wie lebt man miteinander, nebeneinander, wenn man solche unterschiedlichen Auslegungen hat. Aber wie schön, mach mal umgekehrt, es ist ja auch Stachel im Fleisch. Ich sage mal noch was Schönes dazu, also man kann es ja auch ganz positiv sehen. Warum ist die Theologie in Deutschland, jetzt mal ganz allgemein jedenfalls, bis zum 20. Jahrhundert so groß gewesen? Vielleicht ist es jetzt Feierabend, weiß man nicht. Warum? Konkurrenz belebt das Geschäft. Ganz klar. Kein europäischer Staat hat sich zwei gleich große Traditionen geliefert. Die Franzosen haben die Reformierten rausgeworfen, der Norden hat die Katholiken rausgeworfen, der Süden die Protestanten, Österreich inklusive. War nicht gut. Kulturell gesehen ein Schaden. Ja, das heißt, Deutschland tatsächlich, also wir haben viele, viele Lasten, die wir tragen hier. Hier gibt es auch was vorzuzeigen. Seit dem 30-Jährigen, seit 1648, gibt es hier ein Recht, mit dem beide Konfessionen relativ gleich stark, nicht gemeinsam, eher nebeneinander, aber eben auch Konkurrenzdenken. Ja, warum ist das? Ist ja gelungen. Es gibt ja enorme Früchte. Ja, also ich rede nicht für einen monolithischen Block. Ich finde einen Katholizismus, den ich auch kenne, der so in seinem eigenen Saft gärt, auch nicht toll. Aber in dem Sinne brauchen wir, würde ich mal sagen, vielleicht ist es mal interessant, vielleicht ist die Stunde eher da, dass man heute mal wieder versucht, wo laufen eigentlich die Kanten, an denen sich prinzipiell sowas wie das Verständnis Jesu orientiert, aus. Danke.
Klare Positionen fördern das Gespräch. Wenn ich in Ihre Gesichter gucke, sehe ich viele Gedanken, Kommentare und Fragen. Ich kann Sie nur bitten, die mit in die Gesprächsgruppe zu nehmen, die Dekan Zonin nachher leiten wird. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die drei Referentinnen, die heute in Marburg waren und die wunderbare Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Und Sie haben nun die Möglichkeit, in der Mittagspause, in dem Raum, in dem Sie eben schon waren, eine Suppe zu bekommen. Und dort treffen wir uns dann auch um 14 Uhr zu der Gesprächsgruppe. Ganz herzliche Einladung nochmal dazu.